Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Herzlich willkommen zur Plattform. Radio Free FM wird dieses Jahr stolze 25 Jahre alt und natürlich haben wir auch wir von der Plattform uns was zum runden Geburtstag einfallen lassen. Wir machen euch bei uns in der Sendung heute vom Zuhörer zum Handwerker. Nee, also keine Angst, ihr müsst jetzt keine Pfeiler abflexen oder Waschbecken montieren oder so, sondern ihr dürft mitmachen. Was ihr stattdessen tun könnt oder eher tun dürft, das verraten wir euch gleich. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir begrüßen unseren heutigen Gast im Studio. Herzlich willkommen bei Radio Free FM an Stefan Brändle.
Ja, hallo Stefan, guten Tag.
Du bist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter am Botanischen Garten in Ulm und jetzt zur etwas wärmeren Jahreszeit ist es ja echt schön, da mal durchzulaufen. Man kann nicht nur den Pflanzen beim Wachsen zuschauen, sondern auch mal so richtig abschalten. Und vielleicht lauft ihr aber auch durch und fragt euch, ja Moment, hier langer Stiel, kleine Blüte, rot, was ist es denn genau? Und dabei helfen euch nicht nur die guten alten Bücher, sondern auch Apps und über die wollen wir heute plaudern. Stefan, erste Frage an dich, was hat dich denn in die Pflanzenwelt geführt?
Oh, das ist eine gute Frage. Im Prinzip, ich war schon immer eigentlich an Natur interessiert und als ich jung war, war ich sogar eher an Tieren interessiert, muss man dazu sagen, und insbesondere am tropischen Regenwald. Aber über das Studium hier in Ulm, also ich habe hier an der Universität Ulm Biologie studiert, kam ich eben zu den Pflanzen und Pflanzen sind in der Hinsicht ganz faszinierend, denn sie bleiben am Ort. Tiere laufen ja immer weg und sind ein bisschen unvoraussehbar, wo man welche Tiere findet, und Pflanzen haben den Vorteil, sie sind eben am Standort und man, es ist ein bisschen leichter, sozusagen sie ihre Vielfalt zu erforschen.
Mhm. Genau. Also sie sind quasi lokalisiert sozusagen.
Ja, genau.
Zu Beginn unserer Sendung haben wir ja immer eine Vorstellungsrunde mit dabei. Das bedeutet, uns interessiert, wer jetzt heute vor unserem Mikrofon sitzt. Du darfst jetzt mal ein paar Worte zu dir sagen, off-topic sozusagen, also abseits der Pflanzen.
Ja, also die off-topic wäre ja auch so ein bisschen eigentlich über Hobbys zu reden. Ne? Beispiel, aber die, genau. Das Interessante ist eigentlich, dass die Arbeit, die ich mache, eigentlich sehr nah mit meinen Hobbys übereinstimmen. Wenn ich jetzt nicht sozusagen im Garten bin und mich mit Pflanzen beschäftige, dann gehe ich total gern wandern oder gehe gern spazieren. Das heißt, ich habe immer gern die Augen offen auf Wiesen oder im Wald, was wächst da. Also man kann das nicht so ganz irgendwie voneinander trennen. Mhm. Und und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ja auch eine Doktorarbeit noch mache. Das heißt sozusagen, da bin ich auch beschäftigt. Ne?
Mhm. Ja, und die macht sich nicht von selber.
Die macht sich nicht von selber, genau.
Da findest du dann auf jeden Fall deinen Ausgleich beim Wandern vermutlich. Mhm. Passiert es dir heute als Biologe noch, dass du da durchläufst und denkst, der Moment, die Pflanze kenne ich gar nicht?
Oh, ja, das passiert eigentlich ständig. Und zwar das ist ja auch das Spannende irgendwie in der Natur, dass je mehr man sich auskennt, umso mehr merkt man, was man nicht kennt. Ne? Sozusagen, weil man kriegt ein Auge dafür und man, also ich beobachte mich selber, wie ich am Wegesrand immer sozusagen so abscanne und dann, naja, kenne ich. Und dadurch, dass sozusagen mein Auge geschulter ist von dem, also dann zur Wiedererkennung gibt es eben dann ganz oft Momente, wo ich denke, Moment, die kenne ich nicht. Ne? Und das ist dann so ein Moment. Bei Tieren ist das ja noch ganz anders. Also es gibt ja, weiß ich, wie viele Tausende von Arten, allein hier auch in Deutschland, an Insekten. Und da ja auch man das nicht so richtig planen kann, gibt es ja auch da immer wieder Momente, wo du merkst, okay, das Tier kenne ich nicht oder diese Pflanze kenne ich nicht. Ne? Einfach weil das so viel Zufalls.
Ja. Hatte ich dann auch schon in der Schule so das Thema Pflanzen und Biologie und Natur sozusagen ganz generell interessiert?
Also Bio war immer mein Lieblingsfach. Aber also die Naturwissenschaften an sich, ich fand auch Chemie immer spannend, aber Bio war schon mit Abstand immer sozusagen das Fach, wo ich mich am meisten dafür interessiert habe. Wobei ich sagen muss, es war immer schon eher die organismische Biologie. Ne?
Also wenn das heißt, erklär jetzt, das mal genau, was ist die organismische Biologie?
Also die im Biologieunterricht hat man ja zum Beispiel teilweise auch den Blutkreislauf oder man hat ja auch sozusagen so Immunbiologie oder Neurobiologie. Und ich fand das alles sozusagen so spannend, wie sozusagen das auch auf zellulärer Ebene abläuft. Aber so grundlegend fand ich immer einfach Arten. Alles, was mit Arten zu tun hat, fand ich irgendwie immer am spannendsten. Mhm. Und die deswegen Organismus heißt ja auch sozusagen einfach der ganze Organismus. Und das fand ich eben schon immer irgendwie faszinierend. Und die ich habe dann auch eine ganze Zeit lang in der Doktorarbeit in einem Lebensraum gearbeitet, in einem Ökosystem, dem tropischen Regenwald, wo insbesondere viele Arten vorkommen. Und mit der Frage, wo du vorhin gefragt hast, ob man denn manchmal dann auf Arten stößt, die man nicht kennt. Also im Regenwald ist es sogar eher so, da ist die ganze Zeit, trifft man auf Arten, die man sozusagen nicht kennt, weil es einfach so viele Arten gibt. Ne? Und die, aber wenn man die Augen offen hält, kann man sich immer wieder überraschen lassen.
Und hier im heimischen Garten beziehungsweise auf den heimischen Wiesen ist es vermutlich ein bisschen anders.
Da hat es auch also hunderte, tausende von Arten, also auch an Blütenpflanzen. Und das Nette ist eigentlich bei uns ja hier in den temperaten Gebieten, dass jeder, der sozusagen auffällig oder aufmerksam auf seine Wiese schaut, sieht es ja, fast alle 2-3 Wochen blühen andere Pflanzen. Und deswegen auch hier ist es so, dass man ständig immer wieder neue Sachen entdecken kann. Und das Interessante ist ja, man hat immer nur ein ganzes kurzes Zeitfenster eigentlich, wenn man sich jetzt mit irgendeiner Art beschäftigt, dann ist dann, bis man das nächste Mal rausschaut, ist sie schon wieder verblüht oder sowas. Und dann muss man ein Jahr warten, bis der nächste Zeitpunkt kommt, wo dann die Art wieder blüht zum Beispiel. Also hier ist das mindestens genauso spannend.
Und Stefan, du bist nicht alleine da, sondern du hast einen Blumenstrauß mitgebracht. Der tut sich heute ein bisschen schwer zu sprechen. Von dem her übernehmen wir das von ihm. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr gerade ein Smartphone, Tablet, PC oder auch einfach einen ganz Oldschool-Rechner zur Hand habt, geht mal online und klickt euch auf unsere Homepage. Dort findet ihr direkt den Teaser zur heutigen Sendung. Oder ihr gebt einfach mal den Link ein, freefm.de/artikel/pflanzen-im-sommer. Also eigentlich ganz einfach. Ich sag's nochmal kurz. freefm.de/artikel/pflanzen-im-sommer. Dort findet ihr nicht nur einen kleinen Ankündigungstext zu unserer heutigen Sendung, sondern ihr findet auch ein paar Bilder zu diesen Blumen, die jetzt Stefan heute auch mit ins Studio mitgebracht hat. Und ich würde vorschlagen, wir geben euch jetzt mal ein bisschen Zeit, so die nächsten 4 Minuten, wenn die Musik läuft, euch mal einzuloggen, einzufinden. Und dann verraten wir euch, was wir hier mit den Pflanzen bei uns im Studio weiter vorhaben. Ihr habt die Plattform bei Radio Free FM. Bei Radio Free FM. Zu Gast Stefan Brändle. Und jetzt sind wir ganz da. Nicht nur du bist bei uns im Studio, sondern auch nebendran der große Pflanzenstrauß sozusagen. Über den wollen wir uns jetzt im zweiten Schritt vielmehr unterhalten. Vielleicht habt ihr euch zwischendurch mal auf unsere Homepage eingeklickt, freefm.de/artikel/pflanzen-im-sommer. Und dort findet ihr ein paar Bilder zu den Pflanzen, über die wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Falls ihr aber vielleicht Bock habt, auch mal eine Blume oder eine Pflanze aus eurem Garten zu bestimmen, dann nutzt vielleicht die Zeit jetzt nach der nächsten Musikpause noch und huscht mal kurz ein Stockwerk tiefer oder mal kurz vor die Tür und zieht euch die nächste Blume oder die nächste Pflanze, bringt sie mit in die Sendung und dann verrät uns Stefan, wie man denn erkennen kann, welche Pflanze das ist. Jetzt wollen wir erstmal über den botanischen Garten kurz quatschen. Stefan, da kommst du ja her. Der botanische Garten hat jetzt wieder offen. Corona-bedingt war das ja ein bisschen schwieriger. Wann hat er offen? Wo kommt man rein?
Genau, also der botanische Garten ist jetzt seit dieser Woche wieder geöffnet. Und zwar unter der Woche immer von 15 Uhr bis 20 Uhr. Also am Nachmittag kann man spazieren gehen. Und im Moment ist der obere Eingang geöffnet. Also der Eingang, der bei den Gewächshäusern oben ist. Und man kann sozusagen einen Rundweg machen. Und dann müsste sozusagen auch wieder oben raus. Also wir haben im Moment gerade einen Eingang offen. Und eben zu diesen Öffnungszeiten unter der Woche und dann am Wochenende ganztags. Also das heißt in der Sommerzeit wieder von 9 Uhr bis abends um 8.
Man kommt auf jeden Fall immer rein, zumindest tagsüber.
Man kommt immer rein, man muss dann rechtzeitig sozusagen wieder nach oben laufen, um dann um 8 Uhr das Gelände zu verlassen.
Genau. Aber irgendwie eine Liste oder so muss man sich nicht eintragen oder vorher im Web registrieren, irgendwas in der Richtung.
Genau, das haben wir nicht. Also sozusagen wir machen keine sozusagen Registrierung. Man muss natürlich die Hygieneregeln beachten. Das heißt sozusagen mit Abstand 1,5 Metern laufen oder auch wenn Studierende im Gelände sind oder irgendwelche Kurse, dann da eben nicht direkt zuschauen, sondern einfach Abstand halten. Und die, wenn man eben unter den Bedingungen, wie man eben heute in Baden-Württemberg unter Corona zusammen sein darf, ne? Also halt nicht in großen Ansammlungen, sondern eben bis zu 10 Leuten im Moment. Oder?
So wie da aktuell,
so wie es immer gesehen, aktuell ist,
die Rechtslage ist. Wenn man jetzt in den botanischen Garten reingeht, für diejenigen, die wissen, wo er ist, und das können wir natürlich auch gleich noch sagen, und vor allem, was man dort findet, das ist das eine. Wer jetzt noch nie was vom botanischen Garten in Ulm gehört hat, warum soll ich denn da ungefähr mal reinschauen?
Also der Botanische Garten in Ulm ist wunderschön, weil der ist richtig groß. Der ist 28 Hektar groß und hat eben Bereiche, die sind angelegt mit Themenbeeten oder mit Themenarealen, wie zum Beispiel dem Apothekergarten, oder wir haben jetzt dann blühend den Tagliliengarten des Farntal, also wo eben gärtnerisch angelegte Bereiche sind, wo auch dadurch die Vielfalt dann kondensiert natürlich ist. Aber das Tolle ist in Ulm auch, dass es ganz große Areale gibt, die eigentlich natürlich belassen sind. Und zum Beispiel unsere Blumenwiese, die ist eben nicht so stark gedüngt wie jetzt irgendwelche Intensivgrünflächen von irgendwelchen landwirtschaftlichen Flächen. Und dadurch ist es eben so, dass unsere Wiesenflächen unheimlich artenreich sind. Da habe ich ja sozusagen dieser Strauß zum Beispiel, das sind alles Pflanzen, die man jetzt auch da finden könnte. Und wir haben auch große Waldareale und sowas. Und das ist eigentlich in dem Botanischen Garten wunderschön. Man hat eben die Kombination aus, dass man sich in den Beeten anschauen kann, was für Arten sind das denn? Da steht auch dann immer der wissenschaftliche Name oder eine kleine Beschreibung, und man kann zum anderen aber auch das Gelände genießen also sehr großzügig, und diese Wege, das ist sehr hübsch.
Wenn man jetzt von den ganzen Pflanzen, die dort wachsen, keine Ahnung hat, laufen da auch Menschen rum, die man fragen kann?
Ja, also normalerweise haben wir natürlich auch Führungen, oder wir sind natürlich auch als Angestellte des Botanischen Gartens, haben wir natürlich auch ein Programm, um das zu lernen. Aber jetzt natürlich auch zurzeit ist es so, dass man eben sich andere Hilfsmittel manchmal nehmen muss, wie Bücher oder Apps zum Beispiel, über die wir nachher noch sprechen, weil im Moment können wir leider keine Führungen anbieten. Und deswegen ist eine Interaktion zwischen sozusagen gerade Besuchern und uns im Moment reduziert.
Stattdessen holen wir den Botanischen Garten heute einfach ins Radio, das geht ja auch. Stefan, du hast vorhin noch das grüne Klassenzimmer genannt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, im grünen Klassenzimmer bieten wir eigentlich Unterricht für Schulklassen, also sowohl eben für die Grundschule, aber auch für Realschulen und Gymnasien. Und zurzeit ist aber natürlich auch das schwierig. Deswegen haben wir jetzt im Moment ein virtuelles grünes Klassenzimmer. Das heißt, man kommt nicht wirklich in das grüne Klassenzimmer, in den Botanischen Garten und hat dort Unterricht, sondern wir bringen auch sozusagen den Garten ins Netz, und man kann auf den Website eben von dem Botanischen Garten unter virtuelles Klassenzimmer sich jede Woche neue Inhalte anschauen zu aktuell blühenden Pflanzen, aber auch zum Teich, zum Wald, zum Regenwald. Und meine Kollegin Martina Walz und ich machen da jede Woche eben jetzt gerade Online-Programm, und wenn dann wieder in Real losstartet, dann kommen auch wieder Klassen zu uns und können die Natur und die verschiedenen Areale eben erleben.
Also auf jeden Fall jetzt schon wieder auch einiges zu tun dort im Botanischen Garten. Bleibt noch eine Frage, wo finden wir den denn?
Ja, der Botanische Garten ist eben in der Nähe von der Universität. Also die Universität ist ja oben auf dem Eselsberg. Man kann den zum Beispiel mit der Straßenbahnlinie erreichen. Die Haltestelle heißt auch Botanischer Garten. Und die
Straßenbahnlinie 2 ist es dann.
Straßenbahnlinie 2, genau. Und von dort ist es sehr nah sozusagen zum Laufen von der Haltestelle. Es gibt dort auch Parkplätze, also ein Parkhaus.
Also auch für die Freunde des motorisierten Verkehrs ist was dabei.
Genau. Und der ist eben oben am Eselsberg an der Uni. Nicht auf der Seite der Uniklinik, sondern wirklich auf der Seite von der Uni. Und genau, dort ist er zu finden.
Da auf jeden Fall so groß ist, wahrscheinlich auch nicht zu übersehen.
Das ist richtig, ja, genau.
Bleibt auf jeden Fall noch eine Frage, bevor wir jetzt in der Musik spielen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir reden auch über Apps und wir reden über Bücher, wo man denn jetzt Pflanzenarten erkennen kann. Also jetzt auch jenseits vom Botanischen Garten, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und euch fragt, Mensch, was habe ich denn da vor mir? Da gibt's Mittel und Wege, um das rauszufinden und natürlich auch so ein bisschen was dazu zu lernen. Und ihr habt jetzt noch die Chance, nochmal rauszugehen, euch ein paar Pflanzen und Blumen zu besorgen. Stefan, muss ich jetzt irgendwas bei der Vorauswahl schon beachten?
Wenn man rausgeht, ja, also am leichtesten ist es immer natürlich, Pflanzen bei uns zu bestimmen, wenn die eine Blüte haben. Also es ist unheimlich schwierig, allein von Blattmerkmalen oder allein von irgendwelchen Sprossmerkmalen Pflanzen zu bestimmen. Da muss man sich schon wirklich eingeschaut haben. Deswegen, wenn man jetzt eine Pflanze sammelt, am besten einen, wo wirklich eine kräftige Blüte ist, also nicht verblüht, sondern ist es wesentlich einfacher.
Wo man auf jeden Fall dann auch was sieht. Oder ihr klickt euch, wie gesagt, zu uns ins Internet, freefm.de/artikel/pflanzen-im-Sommer. Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt von Pflanzenart und Vogelarten, dann geht's euch wie mir. Wir können heute auf jeden Fall nur was dazulernen. Stefan Brendel ist bei uns zu Gast in der Sendung und erzählt uns was über den Botanischen Garten, aber nicht nur, sondern eben auch, wie man jetzt gerade zur etwas wärmeren Jahreszeit draußen die Pflanzen und Blumen erkennen kann. Old Friend mit Elderbrock hier in der Plattform bei Radio 4FM. Zu Gast ist Stefan Brendel und wir quatschen heute über den Botanischen Garten und eben über Pflanzenarten jetzt zur etwas wärmeren Jahreszeit. Vielleicht habt ihr euch jetzt mittlerweile ausgerüstet, entweder mit den virtuellen Bildern im Internet oder eben auch mit einem physischen, echten Blumenstrauß oder auch einer Pflanze vor euch. Wir fangen, würde ich sagen, mal mit den Oldschool-Medien an, Stefan. Apps kann heute, denke ich, fast jeder bedienen. Da gibt es ein paar coole, die stellen wir auch vor. Aber jetzt wollen wir erstmal die Bücher kennenlernen. Du hast dich schon mal bestens gerüstet, wie ich hier sehe, wie es für einen Biologe und einen Doktorand gehört, hier gleich mit Mordsliteratur ins Studio gelaufen. Mhm. Gibt es ein Buch, was du auf jeden Fall empfehlen kannst, das ich vielleicht dann auch mitnehmen kann, was nicht so schwer ist und ich schon mal so die ein oder anderen Hintergrundinformationen über die Pflanzenwelt hier bei uns bekomme?
Ja, also die ist, gerade für Laien eignen sich natürlich Bücher, wo man jetzt nicht sich durchwälzen muss durch Fachbegriffe oder wo man auch schon eine große Artenkenntnis braucht. Und es gibt diese, es gibt natürlich ganz viele Bücher, aber insbesondere zum Beispiel diese Was blüht denn da Bücher oder Bücher, wo eben Zeichnungen von Pflanzen da sind, eignen sich eben sehr gut. Hier ist zum Beispiel jetzt in dem Buch, was ich mitgebracht habe, sind die Pflanzen sortiert nach Pflanzenfarben. Farben sind ja relativ leicht sozusagen zu erkennen. Ich sehe also zum Beispiel eine gelbe Pflanze und habe dann hier im Buch, sehe ich gleich an der Seite, wo beginnt der Bereich von gelben Blüten und habe dann natürlich in diesen Büchern auch die Arten rausgesucht, die häufig vorkommen. Das heißt, wenn man jetzt ganz normal spazieren geht, rund um Ulm oder an der Donau, da kommen dann auch häufige Arten vor. Und dann könnte ich zum Beispiel einfach jetzt bei der Blütenfarbe gelb durchschauen und gucken, was passt jetzt auch von der Form zusammen. Und das Nette ist eigentlich in diesen Büchern, innerhalb der Farbe sind die dann auch wieder systematisch geordnet. Also man kann sich dann zum Beispiel orientieren, wie viele Blütenblätter sehe ich. Hier in dem Fall sind jetzt am Anfang das 4 oder 5.
Also das heißt, ich muss am Anfang die Farbe anschauen natürlich. Genau. Dann kann ich im Buch auch gucken, bin ich jetzt bei den gelben, bei den roten, bei den lilanen Pflanzen.
Genau.
Und zweiter Schritt wäre dann die Anzahl der Blüten.
Eher nicht die Anzahl der Blüten, sondern die Anzahl der Blütenblätter. Also das ist jetzt das Komplizierte. Wenn man sich eine Pflanze anschaut, dann hat man ja im Prinzip ganz viele Blüten, meistens an den Blüten, also an einer Infloreszenz, also an dem Blütenstand.
An dem Stängel, wie jetzt ich als Laie sagen würde.
Ja, genau. Sozusagen dieser, wenn eben da ganz viele Blüten dran sind, dann ist das eben ein Blütenstand und man kann eben einfach gucken, was ist das für eine Farbe. Dann könnte ich mich zum Beispiel hier in diesem Buch schon mal orientieren. Man müsste jetzt aber als nächstes schauen, das ist ja eine einzige Blüte zum Beispiel und dann müsste man eben zählen, wie viele Blütenblätter hätte ich denn zum Beispiel hier oder wie ist die Symmetrie von diesen Blüten. Das heißt,
orientieren wir uns doch mal an der gelben Pflanze, die wir da oben haben. Das ist auch die bei uns im Internet ist, also nicht die mit den, weiß nicht, Butterblume dürfte das sein,
genau,
sondern die da oben.
Also nehmen wir die andere, ja, können wir auch.
Also machen. Die ganz große, bei euch im Internet steht die direkt neben dem Text.
Ja.
Man könnte meinen, das ist Löwenzahn, aber das ist gar keiner. Und wenn man sich jetzt diese Pflanze mal anschaut, dann haben wir gelernt, Farbe Nummer 1 ist gelb. Das heißt, ich schlage im Buch auch die gelbe Seite auf sozusagen.
Genau,
und dann muss ich zählen, wie viele Blätter ich am Stängel habe, oder?
Nee, in dem Fall würde man jetzt als nächstes durchschauen. Also in meinem Buch gehe ich jetzt sozusagen zu dieser Seite, wo eben die gelben Pflanzen sind. Und du hast ja vorhin gerade schon gesagt, dir kommt es so ähnlich vor wie Löwenzahn. Das ist auch ganz richtig. Und zwar die Pflanze, die wir jetzt uns als erstes anschauen, ist der Wiesenpipau. Crepis biennis heißt der sozusagen auf wissenschaftlich. Und da täuscht es nämlich ein bisschen. Es sieht so aus, wie als ob das eine einzige Blüte ist. Im Prinzip sind es aber ganz viele Blüten, die hier in einem Korb zusammengefasst sind. Deswegen heißen die auch Korbblütler.
Also es ist also gar nicht eine Blüte, sondern es sind mehrere in einem Korb.
Richtig, genau. Also im Prinzip jede einzelne von diesen kleinen gelben Blüten ist eine Blüte und das Ganze ist dann sozusagen ein Blütenstand. Und ich gucke jetzt mal in dem Buch, wo die ganzen Korbblütler eben kommen. Da sind viele von denen sind gelb, deswegen sieht man schon, also irgendwann fangen die dann an, wo man eben sozusagen, und jetzt müsste man eben gucken.
Also man kann es ganz gut erkennen, Stefan hat das Buch ja dabei und kann es mir dann auch immer rüber zeigen, also man erkennt tatsächlich auch als Laie, okay, das könnte eine Pflanze sein, die so ähnlich ist wie die ich jetzt vor mir habe oder die ich jetzt gerade hier vor mir auf der Wiese sehe.
Genau.
Muss ich dann noch irgendwas anderes beachten?
Ja, also man müsste jetzt natürlich sozusagen einfach mal mit Geduld schauen, welche passt jetzt von der Morphologie, also von der, wie sie aussieht, am ehesten zu dem, was ich jetzt vor mir habe.
Betrachte ich da dann eher die Blüte oder die Blätter?
Im Prinzip dann eigentlich in Kombination. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt das Problem bei diesen Korbblütlern zum Beispiel, die haben dann alle einfach einen gelben Blütenstand, also einen gelben Blütenkorb. Und deswegen muss ich jetzt langsam durchgehen und kann natürlich auch auf die Blätter achten. Deswegen ist ganz wichtig, wenn man irgendeine Pflanze hat, dass man die auch immer vollständig mit rausnimmt. Also zum Beispiel, wenn man dann nur den oberen Teil abreißt oder sowas, dann sind ganze Bereiche nicht mehr zu sehen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man auch sozusagen die Grundblätter oder irgendwelche Blätter mit drin, also dass man die Pflanze möglichst tief abrupft, weil jetzt kann ich jetzt hier zum Beispiel vergleichen, diese Blätter, die sehen jetzt eher so ein bisschen aus wie Rucola zum Beispiel.
Ne, da ist die große Ähnlichkeit da.
Genau, und die, wenn ich jetzt hier in dem Buch sehe, da ist nämlich jetzt auch nicht nur eben die Blüte abgebildet und dann eben der Spross, sondern man sieht hier auch sozusagen das Blatt und in der Kombination kann man dann schon mal einen Hinweis haben, aha, es könnte doch sein, dass ich jetzt hier diesen Wiesenpipau zum Beispiel habe. Ne, da muss man dann auch immer gucken, was für Blätter sind denn da jetzt. Ich zum Beispiel nebendran jetzt auf dieser Seite sind noch andere Arten abgebildet. Da sehen die Blätter ganz anders aus. Ne?
Also wir können auf jeden Fall festhalten, ich brauche nicht nur die Blüte, ich brauche auch nicht nur den Stängel, sondern ich brauche auch die Blätter, um dann zu bestimmen, was habe ich denn da im Prinzip vor mir. Jetzt hast du gerade den Wiesenpipau genannt, also Gattung der Korbblütler. Mhm. Art verwandt, wenn ich dich richtig verstanden habe, zum Löwenzahn. Wo ist denn jetzt da der wesentliche Unterschied? Über die Frage lachen jetzt vielleicht alle Hobbybiologen, aber ich stelle sie trotzdem.
Ja, also die auf den ersten Blick zum Beispiel zum Löwenzahn fällt direkt auf, der ist viel größer. Ne? Also der ist viel, viel höher. Also diese Pflanze jetzt zum Beispiel, die ich mitgebracht habe, die ist ja fast 1,20 Meter. Wenn man jetzt an den Löwenzahn denkt, also der wird ja meistens nicht so hoch. Und dann gibt es auch noch natürlich immer Sachen von der Blütezeit. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel erinnert, vor ein paar Wochen, da waren die Wiesen, also insbesondere intensivgrün Wiesen, waren voll von Löwenzahn. Man kann den leicht erkennen, man klappt den ab und dann kommt auch dieser Milchsaft raus zum Beispiel. Das sind auch diese klassischen Löwenzahnblüten. Und jetzt ist er schon ein bisschen später im Jahr und jetzt dieser Wiesenpipau zum Beispiel, der blüht genau jetzt. Aber ich habe schon gesehen, viele zum Beispiel von den Individuen, die jetzt bei uns im Garten stehen, sind dann auch schon wieder verblüht. Und man kann sich also auch an dieser Blütezeit ein bisschen orientieren. Ne? Auch die ist
dann
angegeben.
Auch im Buch vermerkt ist wahrscheinlich.
Genau, die auch hier drin vermerkt ist. Also hier steht jetzt zum Beispiel Mai bis August steht zum Beispiel jetzt hier drin. Und der Löwenzahn wäre jetzt einfach auch schon in Teilen verblüht. Ne? Man sieht jetzt auch den dann gar nicht mehr.
Wenn wir jetzt eine Pflanze weitergehen, die Liste habt ihr wie gesagt auch im Internet, bei uns auf der Homepage, dann steht bei mir jetzt die Witwenblume. Wie heißt denn die lateinisch?
Ah, die Witwenblume, die heißt Gnauzia arvensis. Ja, mir fällt gerade auf, die habe ich vergessen mitzubringen.
Ah, die haben wir gar nicht da. Okay, kein Problem. Dann springen wir weiter zum scharfen Hahnenfuß.
Ja, den habe ich mitgebracht. Also der fällt mir gerade auf irgendwie. Habe ich die nicht mehr gesehen. Also der scharfe Hahnenfuß, den habe ich auch vor mir.
Wenn du ihn mir mal kurz zeigst.
Ja, ich zeig dir den hier. Der ist eigentlich ganz leicht. Den würdest
das ist quasi die andere gelbe Pflanze.
Das wäre jetzt hier diese andere gelbe Pflanze, genau. Und wie würdest du die bezeichnen?
Ich hätte jetzt Butterblume gesagt,
genau,
tatsächlich.
Die ist also auch
für mich als Laie, der keine Ahnung hat.
Das ist richtig. Also die lernt man auch relativ früh schon als Butterblume kennen. Oder dann später als Hahnenfuß. Hahnenfuß einfach deswegen, weil diese Blätter aussehen sozusagen als ob einen Hahn oder eine Henne einen Fußabtritt sozusagen gegeben hätte. Und diese Butterblumen, da gibt es eben ganz viele auf den Wiesen. Und den habe ich jetzt auch mal hier mitgebracht. Und die sind eigentlich leicht zu erkennen, wenn man sich einfach mal einschaut, wie diese ganzen Hahnfußgewächse aussehen. Die haben nämlich relativ simple Blüten. Also das heißt, man schaut direkt auf fünf Kronblätter und in der Mitte eben auf ganz viele Staubblätter. Und deswegen sind diese, glaube ich, so leicht zu einzuprägen. Deswegen konntest du die auch gleich erkennen, weil man sammelt die schon als Kind im Blumenstrauß. Und das Schwierige jetzt innerhalb bei denen ist jetzt zu erkennen, was für eine Art ist das. Ne? Also die sehen, da gibt es ganz viele
verschiedene, oder?
Genau, da gibt's ganz verschiedene. Jetzt auf den Wiesen zum Beispiel bei uns, welche häufig sind, ist zum Beispiel der scharfe Hahnenfuß und der kriechende Hahnenfuß. Und ich habe jetzt den scharfen mitgebracht. Und man macht das jetzt nicht mit dem Geschmack, also da steckt da zwar jetzt scharf drin, aber man muss hier auch wiederum auf die Blätter schauen. Also wenn man die Blüte erkennt, dann weiß man schon mal, ah, guck, das ist doch ein Hahnenfuß. Und wenn man sich jetzt die Blätter anschaut, je nachdem, ob bei diesen häufigen Arten die Fieder in diesem, das ist ein gefiedertes, also das ist ein gefingertes Blatt. Man sieht das hier, das besteht aus verschiedenen Einzelteilen. Und je nachdem, wie da der Blütenaufbau ist, kann man jetzt eben diese beiden häufigen Arten, diesen kriechenden oder den scharfen Hahnfuß, voneinander unterscheiden.
Also man kann es auf jeden Fall auch ganz gut im Buch sehen, wenn man dann entsprechend bei den Hahnfüßen ist oder bei den Hahnfußgewächsen, dann kann man im Prinzip auch diese Blätter, Stefan hat es mir jetzt gerade rübergezeigt, auch wirklich ganz gut erkennen. Wie gesagt, auch ich als Laie kriegt das hin.
Genau.
Haben die irgendwelche sonstigen Unterschiede, außer eben die Blätterform?
Ja, also die Blüte an sich, die ist gar nicht so verschieden. Aber was sich auch unterscheidet, ist, wenn man sich es genau anschaut, und zwar da, wo man sozusagen schon dann den verblühten Blütenstand sieht, findet man ja dann die einzelnen Früchtchen, also den Fruchtstand in dem Fall. Und wenn man da mit der Lupe zum Beispiel schaut, dann sieht man auch, dass diese Früchtchen eben bei diesen beiden Arten unterschiedlich aussehen. Sozusagen, also das müsste ich dir jetzt auch theoretisch mit Lupe betrachten lassen, weil sonst kannst du das nicht sehen.
Aber das sehe ich dann auch im Buch, oder?
Wenn ich jetzt das Lupenbild habe. Das wäre auch im Buch beschrieben, ja genau. Wenn ich jetzt auch nochmal mein anderes Buch aufschlage, zum Beispiel unter gelben Blüten, da wäre das der Teil wahrscheinlich auch abgebildet. Jetzt muss ich kurz...
Ich lasse dich mal kurz blättern. Zwischendurch Können wir auf jeden Fall sagen, man muss eben nicht nur die Pflanze bzw. die Blüte angucken, sondern im Prinzip dann auch diese Blütenblätter. Und in vielen Bereichen, das war jetzt gerade so die zweite Lessons Learned sozusagen, haben wir auch eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Pflanzengattungen, die sich nur anhand der Blätter auszeichnen und eben nicht anhand der Blüten. Bist du fündig geworden?
Ja, ich habe hab direkt bei der Blütenfarbe gelb, habe ich die auch wieder gefunden, diese Ranunculaceen, also diese Hahnfußgewächse. Und man sieht jetzt schon, also wenn ich das dir zeige, das gibt da auch bei den häufigen Arten eben, die sehen sehr ähnlich aus, alle von der Blütenform. Aber wenn ich jetzt mich halt eben durchschaue, zum einen die Blätter vergleiche und dann eben auch sozusagen auf diese Fruchtstände gucke, da könnte ich dann eben auch nochmal schauen, wie sieht denn jetzt meine aus, den ich jetzt hier mitgebracht habe. Aber auf unseren Wiesen ist eben dieser scharfe Hahnfuß und dieser kriechende Hahnfuß eben sehr häufig. Deswegen, der ist hier auf alle Fälle, ist der auch hier drin vorhanden. Und da ist eben sowohl die Blätter sind da gezeigt, als auch sozusagen dann immer diese Fruchtstände.
Sehr viel Input auf jeden Fall. Verrat uns doch bitte nochmal den Buchtitel.
Okay, also die Frage ist eigentlich, der Buchtitel ist ganz leicht sich zu merken, weil der eigentlich eine Frage aufwirft. Er heißt einfach, was blüht denn da? Das ist also die Frage, die man sich selber stellt. So heißt eben auch das Buch. Und die sind jetzt sozusagen für Laien. Ich finde immer die Variante besser, wo es gezeichnet ist, weil bei Zeichnungen kann man leichter alle Details sozusagen auch mal zeigen. Es gibt auch Bücher, wo man Fotos sieht, aber man kennt das. Man muss dann beim Foto alle Details sozusagen drauf haben, das ist schwierig, dass alles scharf ist. Deswegen sind da also gezeichnete Varianten immer besser.
Und das kann man auch ganz gut erkennen. Was blüht denn da, findet man im ganz stationären, / normalen Buchhandel oder natürlich auch online. Wem jetzt das Ganze mit dem Buch ein bisschen zu anstrengend ist, das kann natürlich auch der Fall sein, der hat, wenn er dann ein Smartphone besitzt, auch Apps zur Hand und die wollen wir jetzt gleich in der Sendung hier vorstellen. Ihr hört die Plattform bei Radio 4 FM. Aluna mit Bobby Pump hier bei Radio 4 FM. Ihr hört die Plattform und heute ist es botanisch. Stefan Brändle ist zu Gast vom Botanischen Garten in Ulm. Und Leute, ich sag's euch, ich lerne so viel heute dazu. Ich hatte vorher keine Ahnung. Und jetzt habe ich hier so den Blumenstrauß vor mir, den Stefan mitgebracht hat. Und würde mir jetzt sogar zutrauen, schon die eine oder andere zu erkennen. Und jetzt eben zukünftig nicht mehr Butterblume zu sagen, sondern Hahnenfußgewächs. Jetzt schauen wir uns natürlich die nächste Blüte noch an. Wir haben jetzt so die Welt der Bücher verlassen. Und werden jetzt mal ein bisschen digitaler. Und zwar kann man natürlich auch in vielen verschiedenen Arten heute die Pflanzen per App erkennen. Und da gibt es viele verschiedene. In 2 bis 3 wollen wir euch jetzt vorstellen. Die erste, die du mir genannt hast, ist Flora Incognita, heißt die. Die findet man in ganz normalen Orten, wo man die Apps auch runterladen kann. Ganz wichtig, die sind natürlich alle kostenfrei, die wir hier nennen. Das heißt, die sind für den Privatverbrauch sozusagen auch ganz gut geeignet. Für jemanden, der einfach mal Lust hat, durch die Natur zu laufen und so ein bisschen die Blumen und Pflanzen um sich herum kennenzulernen. Meine ganz blöde Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Blumen und Pflanzen oder Blumen und Blüten? Das benutzt ja so der Laie irgendwie alles synonym.
Ja, also die im Prinzip, die Organismen sind Pflanzen. Ne? Und die Fortpflanzungsorgane von diesen Pflanzen, die werden als Blüten bezeichnet. Und also im Prinzip kann es dann eine Blüte sein oder eben ein ganzer Blütenstand. Und wir sagen jetzt sozusagen halt, wenn man dann eine Pflanze sieht, die eher so krautig wächst, würde man jetzt als Biologe sagen, das wäre jetzt eine krautige Pflanze oder sowas. Und man würde sich dann die Blüten anschauen. Aber da würde man jetzt einfach, als wenn man einen Blumenstrauß geschenkt bekommt, sagt man eben dazu eine Blume. Aber man würde jetzt nie zum Beispiel zu einem Baum irgendwie Blume sagen oder sowas. Das ist eher eine Beschreibung sozusagen von einer krautigen Pflanze, die eben hübsch aussieht oder sowas.
Jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon die richtigen Begriffe gelernt. Wir schauen uns das nächste Foto auch jetzt hier im Web an. Da ist jetzt bei mir Esparset hinterlegt. Das ist jetzt wahrscheinlich so der Fachbegriff. Wie sagt denn der Laie dazu?
Oh, das ist eine gute Frage. Also es ist im Prinzip schon der deutsche Name. Der ist eben Esparsette. Kommt aus dem Französischen oder auch manchmal Futter Esparset. Der lateinische Name oder der wissenschaftliche Name wäre sogar noch Onobrüchis viceifolia, also viel komplizierter.
Und deswegen, das ist gut, dass du das für mich übernimmst, weil ich könnte das nicht aussprechen.
Ich hatte Latein in der Schule, also muss ich ja rentiert haben. Genau. Die würden wir jetzt als nächstes halt anschauen. Also Esparset ist aber schon der Trivialname dazu.
Da starte ich jetzt die App, die kann ich mir jetzt, oder sollte ich mir natürlich vorher runterladen, Flora Incognita. Brauche ich eigentlich da die ganze Zeit Internet dafür?
Ja, also die, wenn man jetzt direkt wissen will, was von der Pflanze man vor einen hat, dann braucht man natürlich Internet und daran, das klappt dann auch wahnsinnig gut. Wenn das aber jetzt nicht der Fall ist, wenn man jetzt also zum Beispiel, das geht mir auch manchmal, man wandert irgendwo in einem Bergtal, irgendwo in den Alpen und man hat überhaupt keinen Empfang und nix oder man ist nur auf einem geringer irgendwie sozusagen Internetempfang, dann kann man auch einfach Fotos machen und später sozusagen diese Fotos, wenn man dann in einem WLAN ist oder wenn man dann wieder in einem Gebiet mit viel Netz ist, dann hochladen. Man kann dann nämlich auch später noch den Standort korrigieren. Also diese Apps, die bedürfen natürlich alle ein bisschen der GPS-Lokalisation. Ansonsten weiß die App ja gar nicht, wo man sich befindet. Aber man kann sozusagen das auch, wenn man gerade kein Internet, später machen.
Aber man kann es also jederzeit auch sozusagen nachholen.
Genau, das mache ich auch manchmal, weil zum Beispiel, wenn ich mit Leuten spazieren gehe, dann wollen die ja auch nicht, dass ich alle irgendwie 3 Minuten stehen bleibe, weil ich irgendwas entdeckt habe. Und da mache ich einfach manchmal ein ganz schnelles Foto. Ich weiß ja, wo ich unterwegs war. Und wenn ich dann später im WLAN bin, wenn alle sich sozusagen entspannen, dann lade ich sie hoch und bekomme eben erst dann ein bisschen später den.
Ja. Du hast die App bei dir?
Ich habe die App bei mir.
Wenn du sie jetzt startest, was muss ich dann als allererstes tun? Also wir reden immer noch von der Flora Incognita.
Ja, also das ist hier im Prinzip wirklich ganz einfach gemacht. Man hat hier sozusagen eine Übersicht. Wenn ich jetzt eine neue Pflanze erkennen will, zum Beispiel gibt es hier eine Auswahl. Oder ich kann alle meine Beobachtungen, die ich gemacht habe, kann ich mir anschauen. Ich kann mich auch generell über alle Arten informieren, die es jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt. Aber in dem Fall, wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die mir unbekannt ist, dann würde ich jetzt eben Pflanze erkennen tippen. Und dann ist das hier ganz, ganz interessant, also ganz einfach gestaltet. Es fragt hier wirklich sozusagen, hat man hier eine Wildblume, also ein Kraut oder ein Strauch vor einem oder einen Baum, ein Gras oder einen Farn. Und die Pflanze, wenn ich mir die jetzt hier anschaue, da ist auch so ein Symbol abgebildet zum Beispiel, dann sehe ich, aha, ist doch so eine Wildblume, also probiere ich das da mal damit. Ich klicke das also an. Und dann sieht man das auch jetzt zum Beispiel hier so, dass die App dann einen abfragt, bitte, also sagt dir ganz genau, fotografieren Sie die gesamte Blüte als Draufsicht. Also dann weiß ich, okay, ich muss also eine Nahaufnahme von dieser Blüte machen.
Und das macht Stefan jetzt gerade sozusagen in echt. Das funktioniert natürlich, wie gesagt, nur mit Internet. Und dann sagt euch die App auch direkt, okay, passt das Bild so, muss ich vielleicht die Kamera noch ein bisschen anders halten, muss ich das Ganze noch anders fokussieren, dann funktioniert es. Und du hattest jetzt schon einen Treffer, oder?
Ich hatte jetzt hier genau einen Treffer, also hier hat allein es ausgereicht, dass ich jetzt ein Detailfoto von der Blüte gemacht habe oder vom Blütenstand und schon sagt mir jetzt zum Beispiel diese App Futter Esparset und dann würde mir das auch den lateinischen Namen nennen und ich kann sogar sehen, unser Algorithmus hat hier kalkuliert, dass 100% Übereinstimmung existiert. Daran kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas fotografiert und danach kommt, ja, das ist nur so 65% Übereinstimmung und sowas, dann weiß man, man muss definitiv auch noch mit Büchern arbeiten und sowas. Aber für den ersten Hinweis ist das ganz gut. Und hier in dem Fall von der, die ist jetzt so markant, die würde jetzt die App sofort erkennen. Und das Nette ist jetzt zum Beispiel, ich habe das jetzt gespeichert und wenn ich am Abend mir nochmal sozusagen dann anschauen will oder in einem ruhigen Moment, was habe ich denn jetzt alles gesehen, dann kann ich einfach unter meine Beobachtungen, könnte ich mir jetzt diese ganzen Pflanzen anschauen und dann auch nochmal, da ist dann hinter der Pflanze ist dann zum Beispiel verlinkt der Standort, also wo kommt die überall in Deutschland vor zum Beispiel. Das kann ich dir jetzt auch mal zeigen. Also ist hier unten
immer man so sieht hier sehr viele Karten und Informationen auf jeden Fall.
Genau, sozusagen da kann man sich Informationen zur Art durchlesen oder auch eben eine Verbreitungskarte und ganz unten sind auch noch zum Beispiel andere Links angegeben. Jetzt hier zum Beispiel Wikipedia zum Beispiel oder andere Apps oder andere sozusagen Website, wo man sich dann noch mehr Hintergrundinformationen
anschauen funktioniert kann. Mit künstlicher Intelligenz, hast du gesagt. Genau. Du hast mir jetzt eine zweite App schon genannt, iNaturalist heißt die, wenn ich es jetzt Englisch richtig ausgesprochen habe, also geschrieben kleines i und dann Naturalist ausgeschrieben, findet man auch überall, wo es Apps gibt und auch die ist kostenfrei. Wenn wir uns die nächste Pflanze anschauen oder die nächsten Blütenstand Witwenblume. Ist auch bei uns auf der Homepage zu finden.
Genau, die habe ich doch vorher schon die nicht dabei gehabt, leider. Aber wir nehmen einfach sozusagen das Gras mal.
Ah, okay, genau, stimmt. Genau. Dann nehmen wir das Gras. Das funktioniert natürlich mit der zweiten App genauso. Die arbeitet jetzt allerdings anders, oder?
Die arbeitet anders. Das ist jetzt gerade bei dem Gras vielleicht auch ganz interessant. Also die andere App, die ich sozusagen vorschlagen will, die funktioniert mit Pflanzen, die funktioniert aber auch mit anderen Organismen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Käfer sehe, den ich nicht kenne, der auf einer Blüte sitzt, oder irgendeine Schnecke oder einen Wurm oder einen Pilz, den ich nicht kenne. Also die Art ist nicht nur begrenzt jetzt auf sozusagen die Erkennung von Blüten, sondern was diese andere App eben macht, sie basiert auf Schwarmintelligenz. Das heißt, man macht hier ein Foto, das muss natürlich auch möglichst gut sein und muss möglichst viele Merkmale zum Beispiel abbilden. Und ich nehme das jetzt mal bei diesem Knäuelgras, was ich sozusagen auch hier im Internet, was man da finden kann. Also da würde ich jetzt auch den Blütenstand fotografieren.
Das macht er jetzt gerade mal so in Echtzeit sozusagen, und auch da sagt ihm natürlich dann die Kamera, wie es lang geht. Auch man sollte, denke ich, darauf achten, dass das Bild möglichst klar ist, dass man vielleicht sich auch fokussiert auf einzelne wenige Elemente und zur Not vielleicht noch ein paar mehr Fotos macht, um auch sämtliche Merkmale dieser Pflanze dann wiedergeben zu können.
Genau.
Und was passiert dann?
Also als nächstes, wenn ich dann sozusagen ein Foto gemacht habe, dann fragt die App mich, was glaubst du, was hast du gesehen? Und in dem Fall, also wenn ich jetzt schon wüsste, okay, das wäre ein Gras, also auch du würdest ja sagen zum Beispiel, okay, das sieht aus wie ein Gras, dann muss ich jetzt hier nicht sozusagen wissen, was von der Art von Gras das ist, sondern es reicht hier einfach auf einer höher taxonomischen Stufe, also auf einer Beschreibung würde ich jetzt einfach Gras reinschreiben. Ja, dann kommt hier sozusagen auch Grasartige. Es fragt mich zum Beispiel Süßgras, kommt dann einfach als Vorschlag. Und dann würde ich jetzt einfach mal Süßgras eben angeben und hochladen. Also auch hier ist es sozusagen jetzt mit GPS lokalisiert. Und jetzt in dem Moment, wenn man das hochlädt, passiert Folgendes. Die App hat zum einen jetzt hier so eine Plattform, die man über das Handy benutzen kann, über das Smartphone. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man auch die Internetseite dazu aufrufen. Ich bin da auch manchmal unterwegs und da würde ich jetzt sehen, zum Beispiel all die Leute, die gerade Bilder hochladen. Da weiß ich, naja, ein Süßgras ist ja sehr grob beschrieben. Wenn ich mich aber jetzt genau auskenne mit Gräsern, könnte ich mich jetzt da hinsetzen und sagen, hey, ich weiß doch, du hast das Knäuelgras, Dactylus glomerata zum Beispiel. Das heißt, hier sind Leute im Hintergrund, das sind Laien, das sind Hobbybiologen, das sind aber auch teilweise sind ein paar davon angestellt, die das kurieren, und die übernehmen dann damit die Bestimmung. Und wenn jetzt eben dann drei oder wenn man jetzt dann zwei bis drei verschiedene Meinungen eingeholt hat, dann sagt die App einen sozusagen hier, es gab jetzt hier verschiedene Personen, die sind auch eingeloggt mit Namen, und dann sieht man die verschiedenen Vorschläge, und so bekommt man dann nach einer gewissen Zeit eben seinen Namen. Und bei Pflanzen geht das jetzt relativ schnell, also ich habe da meistens, wenn ich eine Pflanze hochlade, die Antwort nach ein, zwei Tagen.
Also man kommt da auch relativ schnell zum Ziel.
Es gibt aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt schon letztes Jahr irgendwelche Mini-Pilze fotografiert, die hat bis jetzt sich noch keiner angeschaut. Also man sieht schon, auch die Apps haben Limitierungen. Ne?
Dann doch eher Flora Incognita mit KI sozusagen Funktion dahinter. Das sind die beiden Apps, die wir euch vorgestellt haben. iNaturalist, gerade eben mit der Schwarmintelligenz, und eben Flora Incognita. Mit diesen beiden Apps könnt ihr jetzt ab sofort immer hier durchlaufen und euch die Pflanzen und Blumen anschauen, die es jetzt sonst hier bei uns so in der Gegend gibt. Und gleich wollen wir noch so ein bisschen über witzige, interessante Sachen sprechen bei uns in der Plattform. Zu Gast ist Stefan Brändle. Hey, mit Walking Away hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Stefan Brändle. Und wir reden heute nicht nur über den Botanischen Garten, sondern auch über ganz viel Fachliteratur und Apps, wie man denn Blüten und Pflanzen, und du hast vorhin gesagt, es funktioniert auch mit Pilzen hier, mit Flora Incognita, die kann man auch erkennen. Also alles, was so draußen wächst, oder?
Genau, also die Pilze nochmal zu hören, die wissen bei dem iNaturalist, Flora Incognita wäre jetzt wirklich nur für Pflanzen. Aber was natürlich ganz wichtig ist, also was ich jetzt gezeigt habe mit diesen Farbbilderbüchern oder auch sozusagen mit den Apps, das ist um eine Idee zu bekommen. Auch zum Beispiel für unsere Grundsemesterstudenten eignet sich das natürlich super, um sozusagen reinzukommen. Aber wichtig ist natürlich, klar, an der Uni lehren wir auch, und wer auch Lust hat, kann es auch bei uns im Botanischen Garten lernen. Es gibt natürlich auch richtige Fachliteratur, wie zum Beispiel hier die Flora von Deutschlands und angrenzenden Ländern, wo man dann wirklich auch sich schon mit Fachbegriffen ein bisschen auskennen muss. Und wir an der Uni machen natürlich sozusagen auch die studentische Lehre basierend auf diesen Fachbüchern. Aber jetzt für den Laien, wenn man sich so ein Buch kauft, dann legt man das, glaube ich, sehr frustriert einfach irgendwo in die Ecke.
Also deswegen, dann doch lieber die App, oder?
Dann sozusagen am Anfang, glaube ich, anfangen mit den Apps oder mit diesen Bilderbüchern, genau.
Man kann sich jetzt natürlich noch die Frage stellen, und das wollen wir jetzt am Schluss noch diskutieren, so ein paar die lustig witzigen Sachen. Also man kann jetzt natürlich auch von der philosophischen Weise her fragen, warum haben denn diese Pflanzen überhaupt Blüten? Was bringen mir die?
Ja, also die Pflanzen haben Blüten, weil sie können ja den Vorteil, den ich vorhin gesagt habe, warum ich Pflanzen so faszinierend finde, der macht die Pflanzen auch abhängig. Und zwar, sie können sofort zur Fortpflanzung, können sie nicht bewegen. Das heißt, sie müssen, um sozusagen einen Fortpflanzungspartner zu bekommen, in dem Fall Insekten anlocken zum Beispiel. Und das machen sie mit Blüten. Dadurch haben sie die Blütenfarbe oder die verschiedenen Blütenformen oder sie produzieren Nektar. Manche sammeln ja auch den Pollen. Und somit kriegen sie sozusagen das Insekt dazu. Aber in den Tropen gibt es zum Beispiel auch Kolibris, also Vögel oder Fledermäuse, die das übernehmen, diese Bestäubungsvorgang. Und so können die sozusagen, sind dann zumindest diese Pollen beweglich. Ne? Deswegen gibt es Blüten. Das ist einfach sozusagen die Strategie, um sich fortzupflanzen, also um diese Distanz zu machen. Und die sehen eben hübsch aus. Das ist das, was du als Blumen bezeichnest. Das sind meistens immer sehr hübsch farbige Blütenpflanzen. Aber du siehst ja auch zwischendrin, es gibt manchmal auch einfach nur...
Diese Gräser, genau. Also die sind grün. Und da würde ich mich jetzt fragen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich brauche eine farbige Pflanze, dass ein Insekt herangeflogen kommt und mich bestäubt oder vielmehr meine Pollen mitnimmt, Samen mitnimmt. Gräser haben das ja nicht. Geben die sich keine Mühe, oder?
Genau. Die geben sich keine Mühe. Oder beziehungsweise die machen das auch so ähnlich wie teilweise bei uns auch viele Bäume. Und zwar, die setzen eben nicht auf Tiere, auf Bestäuber, sondern die stehen einfach sozusagen rum und lassen ihre, in dem Fall ihre Pollen über den Wind verbreiten. Man sieht jetzt auch zum Beispiel hier bei dem Gras, was ich mitgebracht habe, da sieht man auch die Blütenständer. Jeder Heuschnupfenallergiker scheut sich vor sozusagen so ein
der
Gras
weiß,
anzulangen.
Wo der Schuldige
genau,
sitzt
jetzt,
oder wächst
viel mehr. Stößt, dann sieht man auch, wie der Pollen hier rauskommt, sieht man das. Und der würde jetzt zum Beispiel einfach vom Wind verbreitet werden. Und dadurch muss natürlich ein Gras jetzt nicht in Blütenfarben investieren, sondern es hat hier einfach eine ganz reduzierte Blüte. Und wichtig ist eben nur daran, dass sozusagen diese Staubfäden eben irgendwo rausschauen und dann das durch den Wind eben dieser Pollen verbreitet werden kann. Also deswegen unspezifisch, wenn man sich fragt, warum ist denn Gras grün und nicht schön bunt, dann liegt es daran, der Wind hat keine Augen und deswegen sozusagen ist da nicht, die sehen auch hübsch aus, aber sie haben eben keine
aber
farbigen Blüten.
Aber sie sehen anders aus auf jeden Fall.
Anders aus, genau.
Diese und viele weitere Pflanzen kann man eben nicht nur im Botanischen Garten finden, sondern auch auf den heimischen Wiesen. Der Botanische Garten, man findet auch alle Facts rund um diesen Garten natürlich auch im Internet, einfach mal in der Suchmaschine eintippen. Geöffnet jetzt in Corona-Zeiten von bis?
Genau, von unter der Woche von 3 bis 8, unter der Woche und am Wochenende ganztags. Allerdings nur das Freigelände, dann in Zukunft auch wieder die Gewächshäuser.
Wenn es Corona wieder möglich macht, genau.
Wenn's Corona wieder macht.
Stefan, genau. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns in der Plattform.
Ja, gerne.
Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Mitbestimmen und solltet ihr Teile dieser Sendung verpasst haben, könnt ihr sie natürlich ganz in Ruhe nachhören bei uns online in der Mediathek unter freefm.de. Danke dir, Stefan, für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.